From the Conference Center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Come Rejoice. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Lawrence E. Corbridge von den 70ern. Der Chor singt anschließend Für gütiges Licht.
Come rejoice the King of Glory. Our beloved and eternal Father.
Unser lieber, ewiger Vater im Himmel. Dein Sohn hat uns gesagt, kommt, folget mir. Zu diesem Zweck sind wir hier zusammengekommen, in diesem wunderschönen Konferenzzentrum. Und Millionen haben sich überall in der Welt in Gemeindehäusern zusammengefunden. Und zu diesem Zweck denken wir an dich und wir danken dir für das Reich Gottes und für das Leben und die Mission deines Sohnes Jesus Christus. Wir sind dankbar für sein Sühnopfer und für seine Auferstehung, für seine Lehren und für sein Evangelium. Vater im Himmel, wir sind dankbar für die Wiederherstellung deines Reiches und deine Kirche, für alles, was eingerichtet worden ist, sodass wir diese Versammlung der Konferenz abhalten können, für die Vorbereitung und für das Wunder der Kommunikationstechnik. Wir wissen, Vater, dass nicht jeder deinen Segen annehmen kann und beten, dass wir alle deine Gegenwart spüren mögen, dass wir zuhören und wo auch immer wir uns befinden, dass wir dein Wort vernehmen, dass wir deinem Sohn nachfolgen, der der Weg ist, der einzige Weg zu dir zurück in deine Gegenwart. Und darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir
freuen uns nun von Elder L. Tom Perry und von Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Nach Elder Bednars Worten hören wir von Elder Larry R. Lawrence von den 70ern. Als ich vor 25 Jahren einmal bei einer Generalkonferenz eine Ansprache hielt, stellte ich jemanden vor, der als Anschauungsobjekt an meiner Seite stand. Es war mein ältester Enkelsohn. Er hatte damals soeben das aaronische Priestertum empfangen und war zum Diakon ordiniert worden. Ich richtete meine Worte an ihn und sprach darüber, was es heißt, das aaronische Priestertum zu empfangen. Ich sagte meinem Enkel: Mir machen die weltlichen Zustände wenig Freude, in denen du dich mit anderen jungen Männern in der Zeit eures Heranwachsens befindest. Wir Älteren haben zwar aufgrund unserer Jahre und unserer Stellung die Möglichkeit gehabt, die Welt zu beeinflussen, aber wir haben euch, glaube ich, schwer enttäuscht, wenn wir sehen, was für Zustände wir haben einreißen lassen. Deshalb sind viele aus deinem Bekanntenkreis nicht so erzogen worden, dass sie die traditionellen Werte verstehen oder achten. Deshalb bist du in deinem Freundeskreis vermehrtem Gruppenzwang ausgesetzt. Wir haben Radio, Plattenspieler und Fernsehen im Haus. Jedes davon kann vernünftige Unterhaltung bieten, aber vieles, was wir nun mit Vergnügen ansehen und anhören sollen, ist nicht dazu geeignet, junge Männer zu inspirieren und anzuspornen. In Wirklichkeit ist das meiste davon herabwürdigend. Zu Hause einfach einen Schalter zu betätigen, das kann in dir den Sinn für Recht und Unrecht absterben lassen. Je mehr sich ändert, desto mehr bleiben die Dinge gleich, außer bei der Technik. Ich frage mich, ob die jungen Männer vom aaronischen Priestertum überhaupt wissen, was ein Plattenspieler ist. Für die, die es nicht wissen, so etwas stand bei uns im Wohnzimmer und wir mussten dorthin gehen und es anschalten, um Musik zu hören. Stellt euch das vor, wir mussten hingehen, anstatt das Gerät überall mit uns herumzutragen. Ich lehrte meinen Enkel Terry auch vier Grundsätze, die auf der Geschichte Daniels im Alten Testament beruhen. Ich sagte ihm, er solle seinen Körper gesund und rein halten, zweitens seinen Verstand entwickeln und weise werden, drittens stark sein und den Versuchungen in einer Welt widerstehen, die voll davon ist, und viertens dem Herrn vertrauen, besonders wenn er seinen Schutz benötige. Meinen Rat an Terry schloss ich mit diesen Worten: Die Geschichten in den Heiligen Schriften werden niemals alt. Sie werden für dich immer gleich spannend sein, ob du nun Diakon oder Lehrer bist, Priester oder Missionar, Heimlehrer oder Ältestenkollegiumspräsident oder wozu auch immer der Herr dich berufen wird. Sie werden dir zu Glauben, Mut, Nächstenliebe, Zuversicht und Gottvertrauen verhelfen. Ich freue mich, berichten zu können, dass Terry den Auftrag, den ich ihm vor 25 Jahren gegeben habe, treu erfüllt hat. Er empfing später das melchisedekische Priestertum, erfüllte treu eine Mission und dient derzeit als ältesten Kollegiumspräsident und auch als Vater einer wunderschönen Tochter. Im letzten Vierteljahrhundert hat sich viel verändert. Dazu gehört auch, dass viele meiner Enkelkinder erwachsen geworden sind und jetzt selbst Kinder haben. In diesem Sommer hatte ich die Gelegenheit, mit Priestertumsträgern im Kreis zu stehen und meinem ältesten Urenkel die Hände aufzulegen, während ihm sein Vater das aaronische Priestertum übertrug. Mein Urenkel steht heute zwar nicht an meiner Seite, ich möchte meine Worte aber trotzdem an ihn und all die wunderbaren jungen Männer richten, die das aaronische Priestertum tragen. Das aaronische Priestertum zu empfangen ist ein ganz besonderer Segen. An jenem herrlichen Tag, als das Priestertum auf der Erde wiederhergestellt wurde, das dem Mensch das Recht verleiht, abermals als Stellvertreter Gottes heilige Handlungen des Priestertums zu vollziehen, wurde Geschichte geschrieben. Es geschah am 5. April 1829. Oliver Cowdery traf im Haus von Joseph Smith in Harmony in Pennsylvania ein. Oliver erkundigte sich beim Propheten Joseph Smith über dessen Arbeit an der Übersetzung eines alten Berichts, dem Buch Mormon. Da er von der Erhabenheit dieser Arbeit überzeugt war, stimmte er zu, als Schreiber bei der Fertigstellung der Übersetzung zu fungieren. Seitdem sich Oliver als Schreiber zur Verfügung gestellt hatte, ging die Übersetzungsarbeit zügig voran. Am 15. Mai 1829 waren Joseph und Oliver bereits beim dritten Nephi angelangt. Der Bericht darüber, wie der auferstandene Erlöser auf dem amerikanischen Kontinent war und was er über die Taufe lehrte, fesselte sie. Als sie im dritten Nephi lasen, begannen sie, sich über die Taufe Gedanken zu machen. Auf welche Weise wird die Taufe richtig vollzogen? Und wer besaß die Vollmacht, diese heilige, rettende Handlung zu vollziehen? Sie wollten eine Antwort auf diese fundamentale Frage zur Lehre. Um eine Antwort zu erhalten, beschlossen sie zu beten. Und so begaben sie sich an einen nahegelegenen Ort am Ufer des Susquehanna. Sie schütteten ihr Herz aus und die Himmel öffneten sich ihnen. Ein Engel erschien, der sich als Johannes der Täufer vorstellte. Und Joseph und Oliver sagte, er handele auf Weisung von Petrus, Jakobus und Johannes, die das höhere Priestertum trügen. Er legte ihnen die Hände auf und sprach: Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung innehat. Und es wird nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levi dem Herrn wieder in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern. Später schrieb Oliver als Erinnerung an dieses Ereignis: Aber überlege noch einen Augenblick lang, welche Freude unser Herz erfüllte und mit welcher Überraschung wir uns wohl niederbeugten, als wir unter seiner Hand das heilige Priestertum empfingen. Nachdem die Menschheit jahrhundertelang auf die Wiederherstellung der Vollmacht Gottes gewartet hatte, kehrten die Macht und die Herrlichkeit des heiligen aaronischen Priestertums wieder zur Erde zurück. Im Abschnitt 107 des Buches Lehre und Bündnisse erfahren wir, warum das geringere Priestertum das aaronische Priestertum genannt wird. Das zweite Priestertum wird das Priestertum Aarons genannt, weil es Aaron und seine Nachkommen in all ihren Generationen übertragen wurde. Es wird deshalb das geringere Priestertum genannt, weil es eine Beigabe zum größeren oder melchisedekischen Priestertum ist und die Macht hat, äußerliche Verordnungen zu vollziehen. Die Macht und Vollmacht des geringeren oder aaronischen Priestertums ist es, die Schlüssel des Dienstes von Engeln innezuhaben und die äußerlichen Verordnungen zu vollziehen, den Buchstaben des Evangeliums, die Taufe der Umkehr zur Sündenvergebung im Einklang mit den Bündnissen und Geboten. Die jungen Männer im aaronischen Priestertum empfangen nicht nur Macht und Vollmacht, um als Stellvertreter Gottes ihre Priestertumsaufgaben zu erfüllen, sondern sie empfangen auch die Schlüssel des Dienstes von Engeln. Ihr jungen Männer vom aaronischen Priestertum, ich bezeuge euch, dass der Herr durch ein feierliches Bündnis verpflichtet ist, euch in eurem Leben gemäß eurer Glaubenstreue zu segnen. Wenn ihr der warnenden Stimme des Heiligen Geistes Beachtung schenkt und seiner Weisung folgt, werdet ihr mit dem Dienst von Engeln gesegnet. Dieser Segen wird euer Leben mit Weisheit, Erkenntnis, Macht und Herrlichkeit anreichern. Ihr könnt euch dieses Segens, der euch vom Herrn verheißen wurde, sicher sein. Vor einigen Monaten hatte ich die Gelegenheit, die Fast- und Zeugnisversammlung einer Gemeinde zu besuchen. Unter denen, die ihr Zeugnis gaben, war auch ein Berater für das aaronische Priestertum. Durch sein Zeugnis lernte ich erneut zu schätzen, was es für einen Träger des aaronischen Priestertums bedeutet, die Schlüssel des Dienstes von Engeln innezuhaben. Dieser Berater schilderte einige seiner Erfahrungen, die er an jenem Morgen mit den Trägern des aaronischen Priestertums der Gemeinde gemacht hatte. Als er zur Kirche ging, fielen ihm zwei junge Diakone auf, die mit Fastopferumschlägen unterwegs waren und die Mitglieder zu Hause besuchten. Es beeindruckte ihn, wie adrett sie in ihrer Sonntagskleidung aussahen und wie ruhig und würdevoll sie ihrer Aufgabe nachgingen. Später begleitete er zwei Priester, um in einem Heim für körperlich und geistig behinderte Männer das Abendmahl zu reichen. Es war für diese beiden jungen Männer der erste Besuch in einem solchen Heim, und ihr Berater bemerkte, mit wie viel Respekt und Umsicht sie an ihre Priestertumsaufgabe herangingen. Dann berichtete der Berater kurz von einem Erlebnis, das ihn tief berührt hatte, weil einer der Priester ihn daran erinnerte, was es wirklich bedeutet, im Auftrag Christi, im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Engel, zu dienen. Der junge Priester, der den Versammelten das Abendmahlswasser reichte, kam an einem Mann vorbei, der schwer vom Down-Syndrom gezeichnet war. In diesem Zustand gelang es dem Mann nicht, den Becher vom Abendmahlsgeschirr zu nehmen und daraus zu trinken. Dieser junge Priester wusste sofort, was zu tun war. Mit der linken Hand stützte er den Kopf des Mannes, damit dieser trinken konnte, und mit der rechten Hand nahm er einen Becher vom Geschirr und führte ihn behutsam und langsam an dessen Lippen. Im Gesicht dieses Mannes zeigte sich Dankbarkeit, wie bei jemandem, dem ein anderer einen Dienst erweist. Dieser wundervolle junge Priester ging dann seiner Arbeit weiter nach, das gesegnete Wasser den anderen Versammelten zu reichen. Der Berater erzählte in seinem Zeugnis, wie ihn dieser besondere Moment bewegt hatte. Er sagte, er hätte im Stillen vor Freude geweint und habe gewusst, dass die Kirche bei diesen jungen, fürsorglichen und gehorsamen Trägern des aaronischen Priestertums in guten Händen war. Präsident Ezra Taft Benson hat einmal gesagt, zeigen Sie mir einen jungen Mann, der sich sittlich reingehalten und die Versammlung der Kirche treu besucht hat. Zeigen Sie mir einen jungen Mann, der sein Priestertum groß gemacht und sich die Auszeichnung Pflicht vor Gott verdient hat und der ein Adlerscout ist. Zeigen Sie mir einen jungen Mann, der das Seminar erfolgreich abgeschlossen hat und ein brennendes Zeugnis vom Buch Mormon in sich trägt. Zeigen Sie mir einen solchen jungen Mann, dann zeige ich Ihnen einen jungen Mann, der für den Herrn Wunder wirken kann im Missionsfeld und sein ganzes Leben lang. Liebe Eltern, diese hervorragenden jungen Männer und jungen Damen, wir tragen Ihnen die heilige Verantwortung auf, Ihren Kindern die Lehren des heiligen Priestertums zu vermitteln. Ihre Kinder müssen schon in jungen Jahren erfahren, welche Segnung man durch das ewige Priestertum des Herrn empfängt und was sie selbst tun müssen, um sich für diese Segnungen bereit zu machen. Liebe Bischöfe, Sie haben die Schlüssel des Priestertums, um über die jungen Männer vom aaronischen Priestertum zu präsidieren, mit ihnen Rat zu halten und sie in ihren Priestertumspflichten zu unterweisen. Stellen Sie bitte sicher, dass jeder Junge, der würdig ist, das aaronische Priestertum zu empfangen, begreift, welche Pflichten und Segnungen ihm als Priestertumsträger offenstehen. Helfen Sie ihnen dabei, das Priestertum groß zu machen, indem Sie ihnen wichtige Aufgaben übertragen und ihnen helfen, anderen zu dienen. Ihr jungen Männer, ich fordere euch auf, euer Leben auf das Fundament von Wahrheit und Rechtschaffenheit zu gründen. Das ist das einzige Fundament, das dem Druck dieses Lebens standhalten und bis in Ewigkeit fortbestehen kann. Das Priestertum, das ihr tragt, ist eine besondere Gabe, denn es stammt vom Herrn selbst. Nutzt es, haltet es hoch und bleibt würdig, es zu tragen. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich persönlich ein besonderes Zeugnis von dessen Macht habe. Es hat mich in meinem Leben auf so vielfältige Weise gesegnet. Ich fordere euch auch auf, euch heute zu entschließen, diesen großen Segen in Ehren zu halten und euch vorzunehmen, in jedes Amt im aaronischen Priestertum aufzusteigen, zum Diakon, Lehrer und Priester. Bereitet euch auf die großartige Segnung vor, das melchisedekische Priestertum zu empfangen. Ihr müsst dafür würdig sein, noch bevor ihr als Vollzeitmissionare dient. Der Herr verlangt von euch, dass ihr euch auf seinen Dienst vorbereitet. Ganz besonders auf die große Verantwortung, der Welt sein Evangelium zu verkünden. Ich verheiße euch, wenn ihr euch darauf vorbereitet, sein heiliges Priestertum zu empfangen, wird er Segnungen reichlich über euer Haupt ausgießen. Dieses Zeugnis gebe ich euch im Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Amen.
Im Mittelpunkt meiner Botschaft steht, wie wichtig es ist, dass wir im täglichen Leben danach streben, den Heiligen Geist tatsächlich zu empfangen. Ich bete und bitte darum, dass jeder von uns vom Geist des Herrn angeleitet und erbaut werden möge. Im Dezember 1839 waren Joseph Smith und Elias Higbee in Washington, D.C., um Wiedergutmachung für das Unrecht zu fordern, das den Heiligen in Missouri zugefügt worden war. Sie schrieben an Hiram Smith: Der Präsident der Vereinigten Staaten fragte uns im Laufe unserer Unterredung, worin sich unsere Religion von den anderen Religionen unserer Zeit unterscheide. Bruder Joseph sagte, wir hätten eine andere Art der Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen. Alles andere sei unserer Meinung nach in der Gabe des Heiligen Geistes eingeschlossen. Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit. Er ist eine Gestalt aus Geist und gibt Zeugnis von aller Wahrheit. In den Heiligen Schriften wird der Heilige Geist als der Beistand oder Tröster bezeichnet und als Offenbarer. Offenbarungen vom Vater und vom Sohn werden durch den Heiligen Geist übermittelt. Er ist Bote und Zeuge für den Vater und den Sohn. Der Heilige Geist kann sich Männern und Frauen auf Erden einerseits als Macht zeigen und andererseits als Gabe, die sie empfangen. Die Macht des Heiligen Geistes kann vor der Taufe auf einen Menschen Einfluss nehmen, als die überzeugende Bestätigung, dass Jesus Christus unser Erretter und Erlöser ist. Durch die Macht des Heiligen Geistes kann jemand, der die Kirche aufrichtig untersucht, zu der Überzeugung gelangen, dass das Evangelium Jesu Christi und das Buch Mormon wahr sind, dass die Wiederherstellung tatsächlich stattgefunden hat und dass Joseph Smith als Prophet berufen wurde. Die Gabe des Heiligen Geistes wird nur nach der richtig und mit Vollmacht vollzogenen Taufe übertragen, und zwar durch das Übertragen derer, die das Händeauflegen derer, die das melchisedekische Priestertum tragen. Der Herr hat erklärt: Ja, kehrt um und lasst euch taufen, ein jeglicher von euch zur Vergebung eurer Sünden. Ja, lasst euch taufen, nämlich mit Wasser, und dann kommt die Taufe mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Und wer Glauben hat, den sollt ihr in meiner Kirche durch das Auflegen der Hände konfirmieren. Und ich werde solchen die Gabe des Heiligen Geistes zuteil werden lassen. Der Apostel Paulus verdeutlichte den Ephesern diese Praktik, als er fragte: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er: Mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Mit der Taufe des Johannes. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Die Taufe durch Untertauchen ist die einführende heilige Handlung des Evangeliums. Ihr muss die Taufe durch den Geist folgen, damit sie vollständig ist. Der Prophet Joseph Smith sagte, die Taufe sei eine heilige Verordnung in Vorbereitung auf das Empfangen des Heiligen Geistes. Sie stellt den Kanal und den Schlüssel dar, durch den der Heilige Geist gespendet wird. Die Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen kann durch keinen anderen Grundsatz empfangen werden als den Grundsatz der Rechtschaffenheit. Die Konfirmierung, bei der jemand als neues Mitglied der Kirche bestätigt und ihm die Gabe des Heiligen Geistes übertragen wird, ist eine schlichte heilige Handlung, jedoch von tiefer Bedeutung. Würdige Männer, die das melchisedekische Priestertum tragen, legen dem Betreffenden die Hände auf und nennen ihn beim Namen. Er wird mit der Vollmacht des heiligen Priestertums und im Namen des Erretters als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigt. Und dann folgt dieser wichtige Satz: Empfange den Heiligen Geist. Wegen der Schlichtheit der heiligen Handlung übersehen wir vielleicht deren Bedeutung. Diese vier Wörter, empfange den Heiligen Geist, sind keine passive Äußerung, sondern eine Aufforderung durch das Priestertum, eine mit Vollmacht ausgesprochene Ermahnung zu handeln und nicht auf sich einwirken zu lassen. Der Heilige Geist wird nicht einfach Teil unseres Lebens, nur weil uns Hände aufgelegt und diese vier wichtigen Wörter gesprochen werden. Jeder, der diese heilige Handlung empfängt, geht eine heilige, fortdauernde Verpflichtung ein, den Wunsch zu hegen, sich darum zu bemühen, danach zu trachten und so zu leben, dass er wahrhaftig den Heiligen Geist und die mit ihm verbundenen geistigen Gaben empfängt. Denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut sich der über ihn, der die Gabe gibt. Was tun wir also, um diese mit Vollmacht ausgesprochene Ermahnung kontinuierlich in die Tat umzusetzen, nämlich danach zu trachten, dass das dritte Mitglied der Gottheit unser Begleiter ist? Ich halte es für notwendig, dass wir erstens uns aufrichtig wünschen, den Heiligen Geist zu empfangen. Zweitens, den Heiligen Geist auf die richtige Art und Weise in unser Leben bitten. Und drittens, Gottes Gebote treu befolgen. Zunächst einmal müssen wir es uns wünschen, uns danach sehnen und danach trachten, den Heiligen Geist bei uns zu haben. Sie und ich können von den treuen Jüngern des Herrn, von denen im Buch Mormon berichtet wird, etwas Wichtiges über rechtschaffene Wünsche lernen. Und die Zwölf lehrten die Menge, und siehe, sie ließen die Menge auf dem Antlitz der Erde niederknien und im Namen Jesu zum Vater beten. Und sie beteten um das, was sie am meisten wünschten. Und sie wünschten, es möge ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Denken auch wir daran, ernsthaft und beständig um das zu beten, was wir uns am meisten wünschen sollten, nämlich den Heiligen Geist? Oder sind wir von den Sorgen der Welt und der Routine des Alltags abgelenkt und nehmen diese wertvollste aller Gaben als selbstverständlich hin, oder vernachlässigen sie sogar? Den Heiligen Geist zu empfangen beginnt damit, dass wir uns den aufrichtigen, beständigen Wunsch haben, dass er unser Begleiter ist. Wir sind eher bereit, den Geist des Herrn zu empfangen und zu erkennen, wenn wir ihn auf die richtige Art und Weise in unser Leben bitten. Wir können den Heiligen Geist nicht zwingen, nötigen oder ihm etwas befehlen. Vielmehr müssen wir ihn mit der gleichen Milde und Sanftmut, mit der er uns beeinflussen sucht, in unser Leben bitten. Wir können den Heiligen Geist auf vielerlei Weise einladen, mit uns zu sein, indem wir Bündnisse schließen und halten, indem wir für uns allein und mit der Familie aufrichtig beten, indem wir eifrig in den Heiligen Schriften forschen, indem wir gute Beziehungen in der Familie und mit Freunden festigen, indem wir uns um tugendhaftes Denken und Handeln und eine reine Wortwahl bemühen und indem wir zu Hause im heiligen Tempel und in der Kirche Gott verehren. Umgekehrt zieht sich der Geist zurück oder verlässt uns, wenn wir Bündnisse oder Verpflichtungen nicht ernst nehmen oder gar brechen. Wenn wir Gebet und Schriftstudium vernachlässigen oder unser Denken und Handeln und unsere Wortwahl nicht reinhalten. König Benjamin erklärte das seinem Volk so: Und nun sage ich euch, meine Brüder, nachdem ihr dies alles wisst und darüber belehrt worden seid, wenn ihr übertretet und dem zuwiderhandelt, was gesprochen worden ist, so entfernt ihr euch vom Geist des Herrn, sodass er keinen Platz in euch hat, um euch auf den Pfaden der Weisheit zu führen, damit ihr gesegnet seid, es euch wohlergehe und ihr bewahrt bleibet. Gottes Gebote treu zu halten ist ganz entscheidend, wenn man den Heiligen Geist empfangen will. An diese Wahrheit werden wir jede Woche erinnert, wenn wir den Abendmahlsgebeten zuhören und würdig vom Brot und Wasser nehmen. Wenn wir geloben, dass wir willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten, dann ist uns verheißen, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Das Evangelium Jesu Christi lehrt uns also alles, was wir tun und werden sollen, und dies zu dem Zweck, dass wir den Heiligen Geist mit uns haben können. Überlegen Sie einmal, warum wir beten und in den Heiligen Schriften forschen. Ja, wir sehen uns danach im Gebet mit dem Vater im Himmel im Namen seines Sohnes zu sprechen. Und ja, wir wünschen uns, das Licht und die Erkenntnis zu empfangen, die in den Heiligen Schriften zu finden sind. Bitte bedenken Sie aber, dass diese heiligen Gewohnheiten in erster Linie dazu führen, dass wir immer an den Vater im Himmel und seinen geliebten Sohn denken und Voraussetzungen dafür sind, dass der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein kann. Überlegen Sie einmal, warum wir im Haus des Herrn und in den Versammlungen am Sonntag Gott verehren. Ja, wir dienen im Tempel unseren verstorbenen Angehörigen und in unserer Gemeinde oder unserem Zweig dienen wir unserer Familie und unseren Freunden. Und ja, wir erfreuen uns am geselligen Umgang mit unseren rechtschaffenen Brüdern und Schwestern. Aber in erster Linie kommen wir deshalb vereint zusammen, weil wir uns nach den Segnungen des Heiligen Geistes sehnen und von ihm angeleitet werden wollen. Gebet, Schriftstudium, Versammlungen, Gottesverehrung, Dienen und Gehorsam sind keine getrennten, voneinander unabhängigen Punkte auf einer Checkliste von Evangeliumsgrundsätzen. Vielmehr ist jede dieser rechtschaffenen Gewohnheiten ein wichtiges Element in dem allumfassenden geistigen Bestreben, unseren Auftrag zu erfüllen, den Heiligen Geist zu empfangen. Die Gebote Gottes, die wir halten, und der inspirierte Rat der Führer der Kirche, den wir befolgen, haben hauptsächlich zum Ziel, dass der Heilige Geist unser Begleiter sein kann. Im Grunde zielt alles, was im Evangelium gelehrt und unternommen wird, darauf ab, dass wir im täglichen Leben den Heiligen Geist empfangen. Sie und ich sollten danach streben, wie die jungen Krieger zu werden, von denen im Buch Mormon berichtet wird. Sie gehorchten jedem Befehlswort und waren darauf bedacht, es mit Genauigkeit auszuführen. Ja, und selbst gemäß ihrem Glauben geschah es ihnen, und sie nehmen es sehr genau damit, sich Tag für Tag des Herrn ihres Gottes zu erinnern. Ja, sie sind darauf bedacht, seine Satzungen, seine Richtersprüche und seine Gebote beständig zu halten. Der Herr hat verkündet, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sei die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen Erde. Diese wiederhergestellte Kirche ist wahr, weil sie die Kirche des Erlösers ist. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Sie ist eine lebendige Kirche wegen des Wirkens und der Gaben des Heiligen Geistes. Wie gesegnet wir doch sind, in einer Zeit zu leben, da das Priestertum auf der Erde ist und wir den Heiligen Geist empfangen können. Mehrere Jahre nach dem Märtyrertod des Propheten Joseph Smith erschien dieser Präsident Brigham Young und gab einen zeitlosen Rat. Sagt den Menschen, sie sollen demütig und treu sein und darauf achten, dass sie den Geist des Herrn behalten, dann führt er sie recht. Achtet darauf, dass ihr euch nicht von der sanften Stimme abwendet, denn sie lehrt sie, was sie tun und wohin sie gehen sollen. Und sie bringt die Frucht des Reiches hervor. Sagt den Brüdern, sie sollen ihr Herz bereitwillig überzeugen lassen, damit es bereit ist, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn er zu ihnen kommt. Sie können den Geist des Herrn von allen anderen Geistern unterscheiden. Er wird ihrer Seele Frieden und Freude zuflüstern. Er wird Böswilligkeit, Hass, Streit und alles Böse aus ihrem Herzen nehmen, und all ihr Sehnen wird darauf gerichtet sein, Gutes zu tun, Rechtschaffenheit hervorzubringen und das Reich Gottes aufzubauen. Sagt den Brüdern, wenn sie dem Geist des Herrn folgen, dann werden sie recht gehen. Ich bete darum, dass wir uns den Heiligen Geist aufrichtig wünschen und ihn auf die rechte Weise in unser tägliches Leben bitten. Ich bete auch darum, dass jeder von uns Gottes Gebote treu halten und den Heiligen Geist wirklich empfangen wird. Ich verheiße, dass die Segnungen, die der Prophet Joseph Smith gegenüber Brigham Young beschrieben hat, für jeden, der diese Botschaft hört oder liest, gelten und erreichbar sind. Ich gebe Zeugnis, dass es den Vater und den Sohn wirklich gibt. Ich bezeuge, dass der Heilige Geist ein Offenbarer ist, ein Beistand, unser wichtigster Lehrer. Und ich bezeuge, dass die Segnungen und die Gaben des Heiligen Geistes in der wiederhergestellten, in der wahren und lebendigen Kirche Jesu Christi in diesen letzten Tagen wirksam sind. Dies bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Ich möchte heute zu den Eltern von Jugendlichen sprechen. Ihre aufgeweckten, dynamischen Jugendlichen sind die Zukunft der Kirche und deshalb sind sie ein bevorzugtes Angriffsziel des Widersachers. Viele gläubige Mütter und Väter hören heute die Konferenz und beten um Antworten, die ihnen helfen, ihre Kinder durch diese entscheidenden Jahre zu führen. Meine ältesten Enkel haben gerade das Teenageralter erreicht, daher liegt mir dieses Thema sehr am Herzen. Es gibt keine vollkommenen Eltern und keine einfachen Antworten, aber es gibt wahre Grundsätze, auf die wir uns verlassen können. Der Leitgedanke für die Aktivitäten der jungen Damen und jungen Männer im Jahr 2010 wurde dem Buch Josua entnommen. Dort steht: Sei mutig und stark, fürchte dich also nicht. Diese Aussage aus den Heiligen Schriften wäre auch ein guter Leitgedanke für Eltern. Was die Welt in diesen letzten Tagen braucht, ist mutige Erziehung durch Mütter und Väter, die sich nicht fürchten, den Mund aufzutun und Stellung zu beziehen. Stellen Sie sich für einen Augenblick vor, dass Ihre Tochter auf den Eisenbahnschienen sitzt und Sie hören, wie der Zug pfeift. Würden Sie sie warnen, damit sie von den Gleisen verschwindet, oder würden Sie zögern, damit sie nicht denkt, sie seien überängstlich? Falls sie ihre Warnung ignorierte, würden Sie sie schnellstens in Sicherheit bringen? Das ist doch gar keine Frage, oder? Ihre Liebe zu Ihrer Tochter hätte Vorrang vor allen anderen Überlegungen. Ihr Leben wäre Ihnen wichtiger, als dass sie Ihnen momentan wohlgesinnt ist. Auf unsere Jugendlichen steuern Herausforderungen und Versuchungen mit der Geschwindigkeit und Wucht eines Güterzugs zu. Wir werden in der Proklamation zur Familie erinnert, dass Eltern für den Schutz ihrer Kinder verantwortlich sind, sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht. Im Buch Mormon lesen wir, wie Alma der Jüngere seinem Sohn, der auf Abwege geraten war, zuredet. Corianton hatte einige schwerwiegende Fehler begangen, als er unter den Zoramiten eine Mission erfüllte. Alma liebte ihn genug, um das Problem ganz direkt anzusprechen. Er verlieh seiner Enttäuschung über das unsittliche Verhalten Ausdruck und erklärte ihm die ernsten Folgen der Sünde. Jedes Mal, wenn ich diese mutigen Worte Almas lese, inspirieren sie mich. Und nun spricht der Geist des Herrn zu mir: Gebiete deinen Kindern Gutes zu tun. Darum, in der Furcht vor Gott, gebiete ich dir, mein Sohn, von deinen Übeltaten abzulassen. Dieses frühe Eingreifen seines Vaters wurde für Corianton zu einem Wendepunkt. Er kehrte um und diente danach treu. Stellen wir Almas Beispiel dem eines anderen Vaters aus den Heiligen Schriften gegenüber, nämlich Eli im Alten Testament. Eli war zur Zeit des Propheten Samuel der Hohepriester in Israel. Aus den Schriften wissen wir, dass der Herr ihn tadelte, denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern, und gebot ihnen nicht Einhalt. Elis Söhne kehrten niemals um und ganz Israel litt unter ihrer Torheit. Die Geschichte von Eli zeigt, dass Eltern, die ihre Kinder lieben, es sich nicht erlauben können, sich von ihnen einschüchtern zu lassen. Vor einigen Jahren hat uns Elder Joe J. Christensen bei der Generalkonferenz erinnert: Erziehung ist kein Beliebtheitswettbewerb. In diesem Sinne hat Elder Robert D. Hales Folgendes angemerkt: Manchmal fürchten wir uns vor unseren Kindern. Wir haben Angst, ihnen Rat zu erteilen, weil wir ihnen nicht zu nahe treten wollen. Vor Jahren wollte unser 17-jähriger Sohn mit seinen Freunden, die alle brave jung waren, übers Wochenende einen Ausflug machen. Er bat uns um Erlaubnis. Ich wollte sie ihm zwar geben, aber aus irgendeinem Grund war mir nicht wohl dabei. Ich sprach mit meiner Frau darüber. Sie schloss sich meiner Meinung an. Wir müssen auf diese warnende Stimme hören, sagte sie. Natürlich war unser Sohn enttäuscht und fragte, warum wir ihn nicht auf den Ausflug lassen wollten. Ich antwortete ihm ehrlich, dass ich den Grund nicht kannte. Mir ist einfach nicht wohl dabei, erklärte ich, und ich liebe dich zu sehr, als dass ich diese innere Stimme ignorieren könnte. Ich war ziemlich überrascht, als er sagte: In Ordnung, Dad, das verstehe ich. Junge Leute verstehen mehr, als uns bewusst ist, weil auch sie die Gabe des Heiligen Geistes haben. Sie versuchen, den Geist zu erkennen, wenn er spricht, und sie beobachten uns. Von uns lernen sie, auf ihre Eingebung zu achten, dass es das Beste ist, eine Sache aufzugeben, wenn sie kein gutes Gefühl dabei haben. Ehepartner müssen einig sein, wenn sie in der Erziehung Entscheidungen treffen. Wenn ein Elternteil kein gutes Gefühl bei etwas hat, sollte keine Erlaubnis erteilt werden. Wenn ihnen bei ihrem oder ihrem Ehepartner wegen eines Films, einer Fernsehsendung, eines Computerspiels, einer Party, eines Kleids, eines Badeanzugs oder eines Internetangebots nicht wohl ist, dann bringen Sie bitte den Mut auf, einander zu unterstützen und Nein zu sagen. Ich möchte Ihnen den Brief einer verzweifelten Mutter vorlesen. Ihr jugendlicher Sohn verlor allmählich sein Empfinden für den Geist und wurde in der Kirche immer weniger aktiv. Sie erklärte, wie das geschah. Als mein Sohn Teenager war, machte ich mir all die Jahre Sorgen, weil er sich mit brutalen Computerspielen beschäftigte und versuchte, ihn davon abzubringen. Ich sprach mit meinem Mann und zeigte ihm Artikel im Endzeit und in der Zeitung. Aber mein Mann hielt es für nicht für problematisch. Er sagte, unser Sohn nehme ja keine Drogen und ich soll mir keine Sorgen machen. Es gab Zeiten, in denen ich die Game-Controller versteckte, aber mein Mann gab sie ihm wieder zurück. Irgendwann war es einfacher für mich nachzugeben, als die Sache durchzuziehen. Meiner Meinung nach machen elektronische Spiele genauso süchtig wie Drogen. Ich würde alles tun, um andere Eltern davor zu bewahren, dieselben Erfahrungen machen zu müssen. Brüder und Schwestern, wenn Ihrem Ehepartner aus irgendeinem Grund nicht wohl bei etwas ist, dann achten Sie diese Gefühle. Wenn Sie den Weg des geringsten Widerstands wählen und nichts sagen und tun, ebnen Sie unter Umständen zerstörerischem Verhalten die Bahn. Eltern können eine Menge Kummer vermeiden, indem sie ihre Kinder dazu anhalten, mit romantischen Beziehungen zu warten, bis die Zeit reif ist für die Ehe. Sich zu früh einen festen Freund oder eine feste Freundin zu suchen, ist gefährlich. Miteinander zu gehen, schafft eine gefühlsmäßige Intimität, die zu oft zu körperlicher Intimität führt. Der Satan kennt diese Abfolge und macht sie sich zunutze. Er tut alles, wozu er fähig ist, um junge Männer davon abzuhalten, auf Mission zu gehen und um Tempelehen zu verhindern. Es ist entscheidend, dass die Eltern mutig den Mund auftun, bevor der Satan triumphiert. Präsident Boyd K. Packer hat deutlich gemacht, wenn es um Moral geht, haben wir sowohl das Recht als auch die Pflicht, eine warnende Stimme zu erheben. Ich war schon immer der Meinung, dass spätabends wirklich nichts Gutes geschieht und dass junge Leute wissen müssen, um welche Uhrzeit sie zu Hause zurückerwartet werden. Es zeugt von großer Weisheit, wenn Eltern aufbleiben und auf ihre Kinder warten. Jungen und Mädchen treffen weitaus bessere Entscheidungen, wenn sie wissen, dass ihre Eltern auf sie warten, um zu hören, wie ihr Abend war und ihnen einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Ich möchte noch eine persönliche Warnung über einen Brauch, der in vielen Kulturen gang und gäbe ist, aussprechen. Ich spreche von Übernachtung bei Freunden. Als Bischof habe ich bemerkt, dass zu viele Jugendliche zum ersten Mal das Wort der Weisheit oder das Gesetz der Keuschheit brachen, als sie bei Freunden übernachteten. Zu oft kamen sie das erste Mal mit Pornografie in Berührung oder bekamen sogar Ärger mit der Polizei, als sie die Nacht außer Haus verbrachten. Der Gruppenzwang wird stärker, wenn sich unsere Kinder außerhalb unseres Einflussbereichs befinden und wenn spät am Abend ihre Widerstandsfähigkeit geschwächt ist. Wenn ihnen jemals wegen einer Übernachtung unwohl zumut ist, dann scheuen sie sich nicht davor, auf diese warnende innere Stimme zu hören. Haben sie immer ein Gebet im Herzen, wenn es darum geht, ihre kostbaren Kinder zu beschützen. Mutige Erziehung bedeutet, nicht immer Nein zu sagen. Eltern brauchen auch Mut, um Ja zu sagen, nämlich zum Rat der neuzeitlichen Propheten. Die Führer der Kirche haben uns geraten, bei uns zu Hause Gewohnheiten einzuführen, die der Rechtschaffenheit zuträglich sind. Halten Sie sich 5 grundlegende Gewohnheiten vor Augen, die sehr dazu beitragen, unsere Jugendlichen zu festigen. Das Familiengebet, das Schriftstudium mit der Familie, den Familienabend, gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie und regelmäßige Gespräche mit jedem Kind unter 4 Augen. Es erfordert Mut, die Kinder bei dem, womit sie sich gerade beschäftigen, zu unterbrechen, damit die Familie gemeinsam niederkniet. Es erfordert Mut, den Fernseher und den Computer auszuschalten und ihre Familie jeden Tag durch die Seiten der Heiligen Schriften zu führen. Es braucht Mut, andere Einladungen für Montagabend auszuschlagen, damit sie diesen Abend für ihre Familie reservieren können. Es erfordert Mut und Willenskraft, dafür zu sorgen, dass es nicht zu viele Termine gibt und die Familie zum gemeinsamen Essen zu Hause sein kann. Eine der wirksamsten Methoden, wie man einen Sohn oder eine Tochter beeinflussen kann, besteht darin, sich mit dem Kind unter 4 Augen zu beraten. Durch aufmerksames Zuhören kann man seine Herzenswünsche entdecken, ihm helfen, sich gute und richtige Ziele zu stecken und ihm auch geistige Eindrücke mitteilen. Versuchen Sie, sich vorzustellen, was aus der heranwachsenden Generation werden könnte, wenn diese 5 guten Gewohnheiten in jeder Familie beständig gepflegt würden. Unsere jungen Leute wären wie das Heer Helamans, unbesiegbar. In den letzten Tagen Jugendliche zu erziehen, ist eine Aufgabe, die einen sehr demütig stimmt. Der Satan und seine Anhänger trachten danach, diese Generation nach unten zu zerren. Der Herr zählt auf tapfere Eltern, die sie emporziehen. Eltern, seid mutig und stark und fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass Gott ihre Gebete vernimmt und ihnen Antwort geben wird. Ich bezeuge, dass der Herr mutige Eltern unterstützt und segnet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
The choir. Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Ich bin ein Kind von Gott im Gesangbuch Nummer 202. Im Anschluss daran sprechen Elder Per G. Mal, Elder Jairum Mazagadi und Elder Mervyn B. Arnold von den 70ern zu uns. Nach Elder Arnolds Worten werden wir von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel hören.
Dies ist die 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
I am a child of God.
Ich bin ein Kind von Gott. Tatsächlich ist das ein heiliges Erbe, das man ehren und schätzen sollte. Mitten im schwedischen Göteborg gibt es eine breite Allee, die auf beiden Seiten von prachtvollen Bäumen gesäumt wird. Eines Tages sah ich, dass einer der hohen Bäume ein Loch im Stamm aufwies. Neugierig warf ich einen Blick hinein und bemerkte, dass der Baum vollkommen hohl war. Dennoch war er aber keineswegs leer. Er war mit allerlei Abfall gefüllt. Ich staunte, dass der Baum überhaupt noch stabil stehen konnte. Also blickte ich nach oben und bemerkte ein breites Stahlband, das den oberen Teil des Stamms umfasste. An diesem Band waren einige Stahlseile befestigt, die wiederum an den umstehenden Gebäuden verankert waren. Aus der Ferne sah der Baum wie die anderen Bäume aus, nur wenn man einen Blick ins Innere warf, war erkennbar, dass er hohl war und dass ihm der stabile, starke Stamm fehlte. Viele Jahre zuvor war aus irgendeinem Grund ein Prozess in Gang gekommen, der den Stamm hier ein wenig und da ein wenig geschwächt hatte. Das geschah nicht über Nacht. So wie ein Schößling langsam, aber sicher zu einem starken Baum heranwächst, können wir Schritt um Schritt robuster und vom Inneren her erfüllt werden, im Gegensatz zu dem hohlen Baum. Durch das heilende Sühnopfer Jesu Christi können wir die Kraft erlangen, aufrecht und fest zu stehen und unsere Seele erfüllen zu lassen, mit Licht, Erkenntnis, Freude und Liebe. Seine Einladung erstreckt sich auf alle, die zu ihm kommen und an seiner Güte teilhaben, und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Seine Verheißung lautet: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Über diese Ruhe sagte Joseph F. Smith: Meiner Meinung nach bedeutet es, dass man in die Erkenntnis und Liebe Gottes eingeht, dass man an seinen Absichten und seinen Plan glaubt, und zwar in solchem Maß, dass man weiß, wir haben Recht und suchen nicht nach etwas anderem. Wir lassen uns nicht von jedem Wind der Lehre aus der Fassung bringen, auch nicht von der Schlauheit der Menschen, die darauf aus sind, uns zu täuschen. Wir wissen, dass die Lehre von Gott ist und fragen niemand anders danach. Sie können ihre Meinung, ihre Ideen, ihre Launen alle gern behalten. Jemand, der solchen Glauben an Gott erlangt hat, dass aller Zweifel und alle Furcht von ihm gewichen sind, ist in Gottes Ruhe eingegangen. Ruhe für unsere Seele zu finden, schließt den inneren Frieden mit ein, der sich einstellt, wenn wir das lernen, was Christus gelehrt hat, seine Lehren befolgen und zu seinem verlängerten Arm werden, indem wir anderen dienen und ihnen beistehen. Wenn wir an Jesus Christus glauben und seine Lehren befolgen, gibt uns das eine beständige Hoffnung. Und diese Hoffnung wird zum sicheren Anker für unsere Seele. Wir können standhaft und unverrückbar werden. Wir können dauerhaften inneren Frieden haben. Wir können in die Ruhe des Herrn eingehen. Nur dann, wenn wir uns vom Licht und von der Wahrheit abwenden, geht es uns wie diesem Baum. Wir fühlen uns im tiefsten Inneren unserer Seele hohl und leer. Und wir sind vielleicht sogar versucht, diese Leere mit dem auszufüllen, was nicht von bleibendem Wert ist. Bedenkt man, dass wir als Geistkinder gelebt haben, bevor wir auf die Erde kamen und nach diesem Leben unsterblich sind, ist das Erdenleben fürwahr äußerst kurz. Dies ist jedoch ein Tag der Bewährung, ebenso allerdings ein Tag vieler Möglichkeiten, wenn wir der Einladung folgen, die Tage unserer Bewährung nicht zu vergeuden. All die Gedanken, denen wir nachhängen, die Gefühle, die wir im Herzen bewahren, und die Taten, für die wir uns entscheiden, haben einen nachhaltigen Einfluss sowohl auf unser jetziges Leben als auch auf unser Leben danach. Es ist eine hilfreiche Gewohnheit, Tag für Tag nach Höherem zu streben. damit wir das, was wir vorhaben, weiterhin aus dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachten. Das gilt besonders dann, wenn wir dazu neigen, das, was wir anstreben sollten, auf später mal zu verschieben, statt es im Hier und Jetzt zu tun. Auf unserem Weg hilft uns der stützende Einfluss des Heiligen Geistes bei unseren Entscheidungen. Wenn wir nun entgegen dem Licht und der Erkenntnis handeln, die wir haben, plagt uns ein schlechtes Gewissen, was natürlich kein schönes Gefühl ist. Ein schlechtes Gewissen ist jedoch insofern ein Segen, als es uns unmittelbar daran erinnert, dass es Zeit ist, umzukehren. Wenn wir demütig sind und den Wunsch haben, das Rechte zu tun, sind wir darauf bedacht, unverzüglich die Richtung zu wechseln. Diejenigen jedoch, die stolz und daher vielleicht bestrebt sind, für sich selbst ein Gesetz zu werden, lassen zu, dass der Satan sie am Hals mit einem flexernen Strick führt, bis er sie mit seinen starken Stricken für immer bindet. Es sei denn, der Geist der Umkehr zieht in ihr Herz ein. Dem Einfluss des Bösen nachzugeben, kann niemals zu einem Gefühl des Friedens führen. Was damit zusammenhängt? Dass Frieden eine Gabe Gottes ist und nur durch den Geist Gottes zustande kommen kann. Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Bei dem, was wir im Alltag tun, wirkt sich oft das Kleine und Einfache dauerhaft aus. Was wir sagen, wie wir handeln und wie wir reagieren, beeinflusst nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen. Wir können entweder aufbauen oder niederreißen. Ein einfaches und positives Beispiel bietet die folgende Geschichte, die von meiner Großmutter väterlicherseits stammt. Sie schickte einmal eines ihrer Kinder zum Eierholen. Das Kind, in das sie ihr Vertrauen gesetzt hatte, lief wohl fröhlich die Straße entlang nach Hause. Als es jedoch zu Hause ankam, waren die meisten Eier zerbrochen. Ein Freund der Familie war gerade anwesend und ermahnte meine Großmutter, das Kind gehöre dafür gescholten, dass es sich so daneben benommen habe. Meine Großmutter erwiderte jedoch ruhig und weise, nein, davon werden die Eier auch nicht wieder heil. Wir werden davon einfach verwenden, was möglich ist, und ein paar Eierkuchen machen, von denen wir alle etwas haben. Wenn wir lernen, mit dem Kleinen und Einfachen Tag für Tag weise und inspiriert umzugehen, hat dies einen positiven Einfluss, der unser seelisches Gleichgewicht festigt und unsere Mitmenschen aufbaut und stärkt. Das kommt daher, weil alles, was dazu einlädt, Gutes zu tun, von der Macht und Gabe Christi ausgeht. Darum können wir mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Mittlerweile steht der ausgehöhlte Baum, von dem ich erzählt habe, nicht mehr. Einige Jugendliche warfen Feuerwerkskörper in den Hohlraum, sodass der Baum Feuer fing. Er war nicht mehr zu retten und musste gefällt werden. Nehmen Sie sich vor dem in Acht, was von innen zerstört. Sei es nun etwas Großes oder etwas Kleines. Es kann eine explosive Wirkung haben und den geistigen Tod verursachen. Konzentrieren wir uns stattdessen auf das, was auf Dauer zu innerem Frieden führt. Dann wird unser Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Die Verheißung, in die Ruhe des Herrn einzugehen, die Gabe des Friedens zu empfangen, hat mit einer vorübergehenden weltlichen Befriedigung wenig gemein. Sie ist in der Tat ein Geschenk des Himmels. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Jesus Christus hat die Macht, die Seele zu heilen und zu stärken. Von ihm gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
On a beautiful sunny morning.
An einem schönen sonnigen Morgen lud ich meine fast 8-jährige Enkeltochter Vicky ein, mit mir in der Nähe eines Sees spazieren zu gehen, der eigentlich ein Wasserreservoir für unsere schöne Stadt ist. Wir wanderten frohgemut und lauschten dabei dem sanften Plätschern des kristallklaren Bachs, der an unserem Weg entlang floss. Der Weg war von schönen grünen Bäumen und süßduftenden Blumen gesäumt. Wir hörten die Vögel singen. Ich fragte meine Enkelin mit ihren blauen Augen, die so fröhlich und unschuldig war, wie sie sich auf die Taufe vorbereitete. Sie antwortete mit einer Frage: Opa, was ist Sünde? Ich betete still um Inspiration und bemühte mich, so einfach zu antworten, wie ich konnte. Sünde ist absichtlicher Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten. Sie macht den Vater im Himmel traurig und führt zu Kummer und Leid. Sie war offenkundig besorgt, denn sie fragte: Und wie kriegt sie uns zu fassen? Diese Frage offenbart zunächst Reinheit, aber auch die Sorge darum, wie man es vermeidet, in Sünde verwickelt zu werden. Damit sie es klarer verstehen konnte, verwendete ich die Natur, die uns umgab, zur Veranschaulichung. Als wir den Weg weiterliefen, entdeckten wir an einem Stacheldrahtzaun einen Steinpfosten von beträchtlicher Größe, ein schweres Gebilde, das von Blumen, Büschen und kleinen Bäumen umwachsen war. Mit der Zeit würden diese Pflanzen den Pfosten überragen. Mir fiel ein, dass wir, wenn wir noch etwas weiter liefen, auf einen anderen Pfosten stoßen würden, der bereits nach und nach fast unmerklich von den Pflanzen um ihn herum überwuchert worden war. Ich kann mir vorstellen, dass ein Pfosten gar nicht merken würde, dass er trotz seiner Stärke von zarten Pflanzen umfasst und zerstört werden würde. Der Pfosten würde wohl meinen: Kein Problem, ich bin groß und stark und dieses Pflänzchen kann mir doch nichts anhaben. Wenn neben ihm ein Baum also höher wächst, bemerkt der Pfosten das zuerst gar nicht und freut sich sogar über den Schatten, den der Baum spendet. Aber der Baum wächst weiter und umringt den Pfosten mit zwei Ästen, die anfangs zart wirken, sich mit der Zeit aber verflechten und den Pfosten umschließen. Noch immer erkennt der Pfosten nicht, was da geschieht. Bald waren wir bei unserem Spaziergang an jenem Pfosten angelangt. Er war aus dem Boden herausgerissen worden. Meine kleine Enkelin sah beeindruckt aus und fragte mich: Opa, ist das der Baum der Sünde? Da erklärte ich ihr, dass er nur ein Symbol oder ein Beispiel dafür war, wie die Sünde uns zu fassen bekommt. Ich weiß nicht, wie sich unser Gespräch noch auf sie auswirken wird, aber es brachte mich dazu, an die vielen Facetten der Sünde zu denken und daran, wie sie sich in unser Leben schleicht, wenn wir das zulassen. Wir müssen auf der Hut sein, denn kleine Entscheidungen können große Folgen haben. Beispielsweise früh zu Bett zu gehen und früh aufzustehen. In Lehre und Bündnisse 88, Vers 124 werden wir aufgefordert: Steht früh auf, damit ihr an Körper und Verstand gestärkt seid. Diejenigen, die früh zu Bett gehen, erwachen ausgeruht, mit gestärktem Körper und Geist und vom Herrn gesegnet, dank ihres Gehorsams. Was von geringer Wichtigkeit erscheinen mag, wie spät zu Bett zu gehen, einen Tag lang nicht zu beten, das Fasten auszulassen oder den Sabbat zu entweihen, solche kleinen Fehltritte nimmt uns ganz allmählich unser Feingefühl, bis wir irgendwann Schlimmeres tun. Als Jugendlicher musste ich um 22 Uhr zu Hause sein. Heute ist das die Uhrzeit, zu der manche ausgehen, um Spaß zu haben. Doch wir wissen, dass gerade nachts einige der schlimmsten Dinge geschehen. In den dunklen Stunden geschieht es ja, dass manche Jugendliche an Orten gehen, wo sie besser nicht sein sollten, wo Musik und Text es ihnen unmöglich machen, den Heiligen Geist bei sich zu haben. Dann, unter diesen Umständen, sind sie eine leichte Beute für die Sünde. Oft fängt es damit an, dass jemand sich Freunde sucht, deren Maßstäbe nicht im Einklang mit dem Evangelium stehen. Um beliebt zu sein oder von Gleichaltrigen akzeptiert zu werden, geht derjenige dann Kompromisse hinsichtlich der Grundsätze und Gesetze des Evangeliums ein und schlägt damit einen Weg ein, der ihm und seinen Lieben nur Schmerz und Kummer einbringt. Wir müssen wachsam sein, damit wir nicht zulassen, dass Sünde uns umwuchert. Ausprägungen von Sünde gibt es überall. sogar in einem Computer oder Handy beispielsweise. Diese technischen Geräte sind nützlich und wir können sehr davon profitieren. Wenn man sie aber falsch nutzt, indem man beispielsweise seine Zeit mit Spielen verschwendet, mit Programmen, die fleischliche Begierden auslösen oder schlimmer noch, sich mit Pornografie befasst, ist das schädlich. Pornografie zerstört den Charakter und zieht den, der sich damit befasst, in schmutzigen Treibsand hinab, aus dem der Betreffende nur mit viel Hilfe wieder entkommen kann. Dieses schreckliche Ungeheuer verursacht Schmerz und Leid, sowohl für den, der sich damit abgibt, als auch für die unschuldigen Kinder, den Ehepartner, den Vater, die Mutter. Die Frucht fleischlicher Begierden schmeckt bitter und macht traurig. Die Frucht von Gehorsam und Opferbereitschaft schmeckt süß und bringt ewige Freude. Die Entscheidung, nach welchen Maßstäben man sich richtet, muss im Voraus getroffen werden, nicht erst, wenn die Versuchung auftaucht. Unsere Leitsätze müssen so lauten: Das werde ich tun, weil es recht ist, weil es vom Herrn kommt und weil ich dadurch glücklich werde. Das werde ich nicht tun, weil es mich von der Wahrheit fortzerrt und vom Herrn und von dem ewigen Glück, das er den Treuen und Gehorsamen verheißt. Da der Vater wusste, dass wir falsche Entscheidungen treffen würden, hat er in seinem wunderbaren, von Liebe getragenen Plan einen Erretter der Welt vorgesehen, damit dieser für die Sünden all derer sühnt, die umkehren, die bei ihm Hilfe, Trost und Vergebung suchen und die willens sind, seinen Namen auf sich zu nehmen, nämlich Jesus Christus. Wenn wir sündigen, müssen wir umgehend Hilfe suchen, denn alleine können wir der Sündenfalle nicht entkommen, so wie auch dieser Pfosten sich nicht selbst befreien kann. Jemand muss uns helfen, uns aus der tödlichen Klemme zu befreien. Eltern können helfen und der Bischof ist von Gott berufen, uns zu helfen. Er ist es, dem wir unser Herz öffnen müssen. In Lehre und Bündnisse 58, Vers 42 und 43 heißt es: Siehe, wer von seinen Sünden umkehrt, dem ist vergeben, und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen. Siehe, er wird sie bekennen und von ihnen lassen. Einige Monate nach unserem Spaziergang am See hatte meine Enkelin mit ihrem Bischof, ihrem Vater, das Taufinterview. Nach dem Interview fragte ich sie, wie es war. Mit ihrer Antwort wies sie mich fast schon zurecht: Opa, ein Interview ist doch vertraulich, du weißt das doch. Liebe Bischöfe, ich hoffe, Sie nehmen diese Antwort ernst. Mir scheint, dass meine Enkelin in sehr kurzer Zeit viel Verständnis hinzugewonnen hat. So wie der Baum, den ich beschrieben habe, Trauer, Schmerz und Leid brachte und eine Falle darstellte, kann ein anderer Baum das Gegenteil mit sich bringen. Er wird in 1. Nephi 8, Verse 10 bis 12 erwähnt. Und es begab sich, ich erblickte einen Baum, dessen Frucht begehrenswert war, um einen glücklich zu machen. Und es begab sich, ich ging hin und aß von seiner Frucht. Und ich fand, dass sie sehr süß war, mehr als alles, was ich je zuvor gekostet hatte. Ja, und ich sah, dass seine Frucht weiß war, an Weiße alles übertreffend, was ich je gesehen hatte. Und als ich von seiner Frucht aß, erfüllte sie meine Seele mit überaus großer Freude. Liebe Brüder und Schwestern, bleiben Sie stark und treffen Sie gute Entscheidungen, die es Ihnen ermöglichen werden, die Frucht des Baumes des Lebens zu essen. Falls Sie, warum auch immer, abgeirrt sind oder den Weg verlassen haben, strecken wir Ihnen die Hand entgegen und sagen: Kommen Sie, es gibt Hoffnung. Wir haben Sie lieb und wir möchten Ihnen helfen, glücklich zu sein. Der Vater im Himmel liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, hingegeben hat. Jesus Christus liebt uns so sehr, dass er sein Leben als Sühne für unsere Sünden hingegeben hat. Was sind wir bereit zu geben, um rein zu sein und diese Freude zu erlangen? Ich gebe mein Zeugnis im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Als Präsident George Albert Smith noch jung war, erschien ihm sein verstorbener Großvater George A. Smith in einem Traum und fragte: Ich möchte wissen, was du mit meinem Namen gemacht hast. Präsident Smith erwiderte: Ich habe niemals etwas mit deinem Namen getan, dessen du dich schämen müsstest. Jede Woche versprechen und geloben wir dem Vater im Himmel beim Abendmahl, dass wir willens sind, den Namen seines Sohnes auf uns zu nehmen, seiner immer zu gedenken und seine Gebote zu halten. Wenn wir dazu bereit sind, wird uns die wunderbarste Segnung verheißen, dass sein Geist immer bei uns sein wird. Genau wie Präsident George Albert Smith vor seinem Großvater Rechenschaft ablegen musste, was er mit dessen Namen gemacht hatte, muss jeder von uns eines Tages vor unserem Erretter Jesus Christus Rechenschaft über das ablegen, was wir mit seinem Namen gemacht haben. In den Sprichwörtern lesen wir, wie wichtig es ist, einen guten Namen zu haben. Guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, hohes Ansehen besser als Silber und Gold. Und das Andenken des Gerechten ist gesegnet. Als ich über diese Schriftstellen nachdachte und wie wichtig ein guter Name ist, überkamen mich zahlreiche Erinnerungen, welch guten Namen und welch Vermächtnis meine Eltern, meinen vier Brüdern, zwei Schwestern und mir hinterließen. Meine Eltern besaßen weder die Reichtümer dieser Welt noch Silber oder Gold. Wir neun lebten in einem Haus mit zwei Zimmern, einem Badezimmer und einer geschlossenen Veranda, wo meine Schwestern schliefen. Als meine Eltern gestorben waren, kamen meine Geschwister und ich zusammen, um ihre wenigen irdischen Besitztümer aufzuteilen. Meine Mutter hinterließ ein paar Kleider, ein paar gebrauchte Möbelstücke und einige andere persönliche Gegenstände. Mein Vater hinterließ einige Tischlerwerkzeuge, ein paar alte Jagdgewehre und sonst kaum etwas. Das Einzige von Geldwert waren ein bescheidenes Haus und ein kleines Sparkonto. Wir ließen unseren Tränen freien Lauf und waren dankbar. Denn wir wussten, dass sie uns etwas viel Wertvolleres als Silber und Gold hinterlassen hatten. Sie hatten uns ihre Liebe und ihre Zeit geschenkt. Sie hatten oft Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums abgelegt. Das können wir nun in ihren unschätzbaren Tagebüchern nachlesen. Sie lehrten uns weniger durch Worte, sondern vielmehr durch ihr Beispiel, hart zu arbeiten, ehrlich zu sein und den vollen Zehnten zu zahlen. Sie weckten auch den Wunsch nach einer guten Ausbildung, auf Mission zu gehen und, was am wichtigsten ist, einen ewigen Partner zu finden, im Tempel zu heiraten und bis ans Ende auszuharren. Sie haben uns wahrhaft das Vermächtnis eines guten Namens hinterlassen und dafür werden wir ewig dankbar sein. Als der große Prophet Helaman und seine Frau mit zwei Söhnen gesegnet wurden, nannten sie sie Lehi und Nephi. Helaman erklärte seinen Söhnen, warum sie nach zwei Vorfahren benannt wurden, die 600 Jahre vor ihrer Geburt gelebt hatten. Er sagte: Siehe, meine Söhne, ich habe euch die Namen unserer ersten Eltern, Lehi und Nephi, gegeben. Und dies habe ich getan, damit ihr an sie denkt, wenn ihr an euren Namen denkt, damit ihr an ihre Werke denkt. Und wenn ihr an ihre Werke denkt, damit ihr wisst, wie es gesprochen und auch geschrieben ist, dass sie gut waren. Darum, meine Söhne, möchte ich, dass ihr das tut, was gut ist, damit von euch gesprochen und auch geschrieben werde, ja, wie von ihnen gesprochen und geschrieben worden ist, damit ihr jene kostbare Gabe des ewigen Lebens haben möget. Brüder und Schwestern, wie wird man in 600 Jahren über unseren Namen denken? Moroni sagte darüber, wie wir den Namen Christi auf uns nehmen und auf diese Weise unseren guten Namen schützen können. Und weiter möchte ich euch ermahnen, zu Christus zu kommen und jede gute Gabe zu ergreifen und weder die böse Gabe noch das, was unrein ist, anzurühren. Ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist. In der inspirierten Broschüre für eine starke Jugend steht: Die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, ist ein von Gott gegebenes und ewiges Prinzip, das die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen mit einschließt. Wir können zwar unsere Entscheidungen selbst treffen, doch können wir nicht die Konsequenzen unserer Taten wählen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, müssen wir die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen. Kurz nachdem meine liebe Frau Devonna und ich geheiratet hatten, berichtete sie mir von einem Erlebnis, wie sie in ihrer Jugend diese wichtige Lehre begriff, dass wir unsere Entscheidung selbst treffen, die Konsequenzen unserer Taten jedoch nicht wählen können. Ich möchte Ihnen gerne mit Unterstützung meiner Tochter Shelley das Erlebnis meiner Frau erzählen. Ich zitiere: Als ich 15 Jahre alt war, kam es mir oft so vor, als gäbe es zu viele Regeln und Gebote. Ich war mir nicht sicher, ob ein normaler Teenager, der Spaß haben wollte, bei so vielen Einschränkungen das Leben überhaupt genießen könnte. Außerdem begrenzten die vielen Stunden, die ich auf der Ranch meines Vaters schuftete, die Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringen wollte, erheblich. Eines Sommers musste ich unter anderem darauf achten, dass die Kühe, die auf der Bergweide grasten, nicht den Zaun ins Weizenfeld durchbrechen würden. Eine Kuh, die jungen Weizen frisst, kann an Blähungen ersticken und eingehen. Besonders eine Kuh versuchte ständig, ihren Kopf durch den Zaun zu stecken. Als ich eines Morgens auf meinem Pferd den Zaun entlang ritt, um nach den Rindern zu sehen, sah ich, dass die Kuh durch den Zaun ins Weizenfeld gelangt war. Ich stellte sehr betroffen fest, dass sie schon einige Zeit Weizen gefressen haben musste, denn sie war bereits aufgebläht und kugelrund wie ein Ballon. Ich dachte, du dumme Kuh! Der Zaun ist doch zu deinem Schutz da. Und trotzdem hast du ihn durchbrochen und hast so viel Weizen gefressen, dass du jetzt in Lebensgefahr bist. Ich raste zurück zum Haus und holte meinen Vater. Als wir jedoch zurückkamen, lag sie tot auf der Erde. Ich war traurig, weil wir diese Kuh verloren hatten. Wir hatten es ihr möglich gemacht, auf dieser schönen Bergwiese zu grasen und hatten einen Zaun aufgestellt, der sie von den gefährlichen Weizen fernhalten sollte, und trotzdem durchbrach sie den Zaun und verursachte so den eigenen Tod. Als ich darüber nachdachte, welche Rolle der Zaun spielte, wurde mir klar, dass er ein Schutz war, genau wie die Gebote und die Regeln meiner Eltern. Die Gebote und die Regeln waren zu meinem Besten. Mir wurde bewusst, dass Gehorsam gegenüber den Geboten mich körperlich und geistig vor dem Tod bewahren konnte. Diese Erkenntnis war ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben. Ende des Zitats. Meine Frau erkannte, dass unser gütiger, weiser und liebevoller Vater im Himmel uns die Gebote nicht gegeben hat, um uns einzuschränken, wie der Widersacher es uns glauben machen will, sondern um uns zu segnen und unseren guten Namen und unser Vermächtnis, genau wie bei Lehi und Nephi, für künftige Generationen zu wahren. So wie die Kuh die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen musste, muss jeder von uns lernen, dass das Gras auf der anderen Seite des Zauns niemals grüner ist oder sein wird. Denn schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Jeder von uns muss nach diesem Leben die Konsequenzen seiner Entscheidungen tragen. Die Gebote sind deutlich, schützen uns und schränken uns nicht ein. Und die wunderbaren Segnungen, die auf Gehorsam folgen, sind ohne Zahl. Unser Vater im Himmel wusste, dass wir alle Fehler machen würden. Ich bin so dankbar für das Sühnopfer, durch das wir alle umkehren und die nötigen Änderungen vornehmen können, um mit dem Heiland wieder eins zu sein und den innigen Frieden zu verspüren, den die Vergebung bringt. Unser Erlöser fordert uns auf, unseren Namen jeden Tag zu reinigen und in seine Gegenwart zurückzukehren. Er spornt uns liebevoll und zärtlich dazu an. Stellen wir uns vor, wie der Erlöser uns in die Arme schließt, während ich seine Worte vorlese. Wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Ich möchte heute an jeden von uns dieselbe Aufforderung richten, die einst meine Eltern, an die man sich wegen ihres guten Namens für immer erinnern wird, an mich herantrugen. Stellen Sie sich vor, der Erlöser stünde neben Ihnen, bevor Sie etwas tun, und fragen Sie sich, würde ich so denken, reden oder handeln, wenn er bei mir wäre? Er ist nämlich ganz gewiss bei Ihnen. Unser geliebter Präsident Monson, von dem ich bezeuge, dass er ein Prophet ist, zitiert oft die folgende Schriftstelle, wenn er über den Herrn und Erlöser spricht. Denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein. Mögen wir an jenem herrlichen Tag, da wir vor unserem geliebten Erlöser stehen und berichten, was wir mit seinem Namen gemacht haben, sagen können: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Ich habe deinem Namen Ehre gemacht. Ich bezeuge, Jesus ist der Messias. Er starb, damit wir leben können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, die Herbstzeit hat in den Rocky Mountains Einzug gehalten und bringt wieder die herrlichen Farben der Blätter zum Vorschein, wenn sich das Grün in leuchtendes Orange, Rot und Gelb verwandelt. Im Herbst befindet sich die Natur in einem Zustand der Verwandlung und bereitet sich auf die kalte, strenge Schönheit des Winters vor. Der Herbst ist besonders für die Fliegenfische eine spannende Zeit. Jetzt werden nämlich die Forellen von einem nahezu unersättlichen Hunger getrieben. Sie müssen reichlich Nahrung aufnehmen, um für den kargen Winter gerüstet zu sein. Ziel des Fliegenfischers ist es, Forellen durch ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver zu fangen. Ein erfahrener Fischer studiert das Verhalten der Forellen, das Wetter, die Strömung sowie die Insekten, die den Forellen als Nahrung dienen, und wann diese Insekten schlüpfen. Oftmals fertigt er seine Köder selbst an. Er weiß, dass diese künstlichen Insekten, die mit winzigen Haken versehen sind, ein perfektes Täuschungsmittel sein müssen, denn die Forelle erkennt den kleinsten Fehler und beißt dann nicht an. Es ist aufregend, wenn man beobachtet, wie die Forelle aus dem Wasser springt, den Köder schluckt, Widerstand leistet, bis sie schließlich erschöpft ist und eingeholt wird. Hier bietet der Fischer sein Wissen und Geschick gegen eine edle Forelle auf. Unechte Köder, die einen Fisch austricksen und einfangen, sind ein gutes Beispiel dafür, wie Luzifer uns oft versucht, täuscht und umgarnen will. So wie der Fliegenfischer weiß, dass die Forelle vom Hunger getrieben wird, kennt Luzifer unseren Hunger oder unsere Schwächen und führt uns mit künstlichen Ködern in Versuchung, die uns, wenn wir sie schlucken, aus dem Strom des Lebens reißen und uns seinem unbarmherzigen Einfluss unterwerfen. Doch im Gegensatz zu einem Fischer, der einen gefangenen Fisch befreit und unverletzt ins Wasser zurücklässt, wird Luzifer niemals freiwillig loslassen. Er hat das Ziel, seine Opfer so elend zu machen, wie er selbst ist. Lehi hat gesagt, und weil er, Luzifer, vom Himmel gefallen war und für immer elend geworden war, trachtete er danach, die ganze Menschheit ebenfalls ins Elend zu bringen. Ich möchte meinen Vorrednern beipflichten, dass Luzifer ein schlaues und intelligentes Wesen ist. Eine der wichtigsten Strategien, die er gegen uns einsetzt, besteht im Lügen und Betrügen, womit er uns einreden will, dass Schlechtes gut und Gutes schlecht sei. Bereits ganz am Anfang, beim großen Rat im Himmel, trachtete der Satan danach, die Selbstständigkeit des Menschen zu vernichten, die ich, der Herr, Gott, ihm gegeben hatte. Und er wurde der Satan, ja, nämlich der Teufel, der Vater aller Lügen, die Menschen zu täuschen und zu verblenden und sie nach seinem Willen gefangen zu führen. Der Kampf um den freien Willen, den Gott dem Menschen gegeben hat, setzt sich bis heute fort. Der Satan und seine Anhänger haben ihre Köder überall ausgeworfen, begierig darauf, dass wir straucheln und auf diese Fälschungen hereinfallen, damit er uns dann gefangen nehmen kann. Er nutzt unsere Suchtanfälligkeit, um uns des freien Willens zu berauben. Laut Wörterbuch bedeutet Sucht, egal wonach, sich zu unterwerfen. Der Freiwille wird aufgegeben und man wird von zerstörerischen Substanzen oder Verhaltensweisen abhängig. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis gibt es in unserem Gehirn einen Bereich, der als Lustzentrum bezeichnet wird. Wenn dieses durch bestimmte Drogen oder Verhaltensweisen aktiviert wird, übernimmt es die Kontrolle des Gehirnbereichs, der die Willenskraft, das Urteils- und Denkvermögen und unser sittliches Empfinden steuert. Der Suchtkranke schiebt dann seine Erkenntnis von dem, was richtig ist, beiseite. Wenn dies geschieht, ist der Köder gelegt und Luzifer übernimmt die Kontrolle. Der Satan weiß, wie er sich synthetische Substanzen auf weltliches Vergnügen ausgerichtetes Verhalten zunutze machen und uns damit umgarnen kann. Ich habe gesehen, wie es ist, wenn jemand darum ringt, die Kontrolle zurückzugewinnen, sich von zerstörerischem Missbrauch und aus einer Sucht zu befreien und Selbstachtung und Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Es gibt sehr starke Drogen, die bei missbräuchlicher Anwendung das Gehirn ausschalten und einem den freien Willen nehmen können, zum Beispiel Nikotin, Opiate wie Heroin, Morphium und andere Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, Kokain, Alkohol, Marihuana und Methamphetamine. Ich bin dankbar für Ärzte, die dafür ausgebildet wurden, geeignete Medikamente zur Schmerzlinderung zu verschreiben. Leider gibt es heute überall, auch unter den Mitgliedern der Kirche, zu viele, die von Medikamenten abhängig werden und deshalb auch solche missbrauchen, die rezeptpflichtig sind. Lucifer, der Vater aller Lügen, weiß dies und nutzt seinen Einfluss, um uns den freien Willen zu rauben und den Suchtkranken mit seinen furchtbaren Ketten zu fassen. Neulich sprach ich mit einer Schwester, die zur Behandlung in der Psychiatrie eines hiesigen Krankenhauses war. Sie erzählte mir von der beklagenswerten Entwicklung von völliger geistiger und körperlicher Gesundheit und einer glücklichen Ehe und Familie zu seelischer Erkrankung, nachlassender Gesundheit und dem Auseinanderbrechen ihrer Familie, ausgelöst durch den Missbrauch eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels. Sie hatte sich 2 Jahre vor unserem Gespräch beim Autounfall eine Rückenverletzung zugezogen. Ihr Arzt hatte ihr etwas verschrieben, um den fast unerträglichen Schmerz zu lindern. Sie dachte, sie bräuchte mehr von diesem Medikament und fälschte deshalb Rezepte. Schließlich beschaffte sie sich sogar Heroin. Dies hatte ihre Verhaftung und eine Gefängnisstrafe zur Folge. Ihre Ehe scheiterte infolge ihrer Drogensucht. Ihr Mann ließ sich von ihr scheiden und erhielt das Sorgerecht für die Kinder. Sie erklärte, dass die Drogen nicht nur ihre Schmerzen betäubten, sondern auch ein kurzes, aber intensives Glücksempfinden und Wohlgefühl auslösten. Die Wirkung hielt jedoch immer nur ein paar Stunden an. Und mit jedem Gebrauch schien das Gefühl der Befreiung schneller nachzulassen. Deshalb griff sie zu immer höheren Dosen und geriet in einen Teufelskreis der Sucht. Die Drogen bestimmten ihr Leben. Am Vorabend unseres Gesprächs hatte sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie sagte mir, sie könnte die körperlichen, seelischen und geistigen Schmerzen nicht länger ertragen. Sie fühlte sich wie in einer Falle, ohne Ausweg, ohne Hoffnung. Was diese Schwester mit Medikamenten und Drogenmissbrauch auszustehen hatte, ist kein Einzelfall. So etwas geschieht überall in unserer Nähe. Vielerorts sterben mehr Menschen durch Medikamentenmissbrauch als durch Autounfälle. Brüder und Schwestern, halten Sie sich von allen Substanzen fern, die Sie in die Falle locken können. Schon ein Zug oder eine Tablette oder ein Glas Alkohol können zur Sucht führen. Ein Alkoholiker, der in Behandlung war, sagte mir, dass zwischen Gesundheit und Rückfall oft nur ein Glas liegt. Der Satan weiß das. Lassen Sie sich nicht von ihm mit Ködern einfangen, die schnell zur Sucht werden können. Brüder und Schwestern, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich spreche hier nicht von rezeptpflichtigen Medikamenten, die man braucht, um eine echte Krankheit oder große körperliche Schmerzen zu behandeln. Diese sind ein wahrer Segen. Mir kommt es darauf an, dass wir die vom Arzt verschriebene Dosis genau einhalten. Wir müssen Medikamente auch an einem sicheren Ort aufbewahren, damit sie für Kinder und andere außer Reichweite sind. Mit Besorgnis erfüllen uns auch so schädliche und suchterzeugende Verhaltensweisen wie das Glücksspiel und die Pornografie. Sie können den Einzelnen zerstören und überwuchern unsere Gesellschaft. Vergessen Sie nicht, Brüder und Schwestern, jede Sucht, egal wonach, bedeutet, sich zu unterwerfen und somit den freien Willen aufzugeben und abhängig zu werden. Wir müssen daher auch Computerspiele und das SMS-Versenden auf diese Liste setzen. Manche Spieler geben an, dass sie bis zu 18 Stunden täglich damit beschäftigt sind, alle Levels eines Computerspiels durchzuspielen und sämtliche anderen Lebensbereiche dafür vernachlässigen. Auch das SMS-Versenden kann zur Sucht werden und ist die Ursache, dass die so wichtige Kommunikation von Mensch zu Mensch verloren geht. Vor kurzem berichtete mir ein Bischof von zwei Jugendlichen, die nebeneinander standen und sich SMS-Botschaften zusandten, anstatt miteinander zu reden. In der Medizin rechnet man die Sucht zu den Erkrankungen des Gehirns. Das stimmt. Ich glaube jedoch, dass auch der Geist erkrankt, wenn der Satan jemanden gepackt hat. Doch ungeachtet der Sucht, in der jemand gefangen ist, gibt es immer Hoffnung. Der Prophet Lehi sprach mit seinen Söhnen über diese ewige Wahrheit. Darum sind die Menschen gemäß dem Fleische frei. Und alles ist ihnen gegeben, was für den Menschen notwendig ist. Und sie sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen durch den großen Mittler für alle Menschen, oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen, gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. Für jeden, der eine Sucht überwinden möchte, gibt es den Weg zu geistiger Freiheit, den Weg, sich von den Fesseln zu befreien, einen erprobten Weg. Er beginnt mit dem Gebet, der aufrichtigen, innigen und ständigen Verbindung mit dem Schöpfer unseres Geistes und Körpers, unserem Vater im Himmel. Derselbe Grundsatz gilt, wenn wir eine schlechte Gewohnheit aufgeben oder von einer Sünde umkehren wollen. Wir finden die Formel, wie sich unser Herz, Körper, Verstand und Geist wandeln lassen, in den Heiligen Schriften. Der Prophet Mormon sagt uns: Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, damit ihr Söhne Gottes werdet, damit wir rein gemacht werden, so wie er rein ist. Diese und viele andere Schriftstellen belegen, dass es für den Suchtkranken Hoffnung gibt. Diese Hoffnung kommt durch das Sühnopfer Jesu Christi zustande, dadurch, dass man sich vor Gott demütigt und darum bittet, von den Fesseln der Sucht befreit zu werden. Und dadurch, dass man sein ganzes Herz in inständigem Gebet vor ihm ausschüttet. Ein Priestertumsführer kann helfen, wenn ein Suchtkranker ihn um Rat bittet. Er kann ihn gegebenenfalls an qualifizierte, anerkannte Suchtberater und an den Familiendienst der Kirche verweisen. Das Genesungsprogramm für Suchtkranke basiert auf den 12 Schritten für der anonymen Alkoholiker und ist über den Familiendienst der Kirche erhältlich. Denjenigen, die mit einer Sucht kämpfen, mögen sie allein betroffen sein oder auch ihre Familie, sage ich nochmals, dass das inständige Gebet der Schlüssel ist, geistig stark zu werden, sodass man Frieden findet und ein suchthaftes Verlangen überwindet. Der Vater im Himmel liebt all seine Kinder. Danken Sie ihm deshalb für seine Güte und Liebe. Bringen Sie aufrichtigen Glauben zum Ausdruck. Bitten Sie ihn um Kraft, das Suchtverlangen zu überwinden, das ihn zu schaffen macht. Lassen Sie allen Stolz fahren und wenden Sie sich im Leben und im Herzen dem Vater im Himmel zu. Bitten Sie darum, dass die Macht der reinen Liebe Christi Sie erfüllen möge. Sie werden dies wohl oft wiederholen müssen, aber ich bezeuge Ihnen, dass Ihr Körper, Verstand und Geist gewandelt, gereinigt und geheilt werden können. Und Sie werden befreit werden. Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da es unser Ziel ist, dem Erretter ähnlicher zu werden, und uns schließlich für das Leben bei unserem Vater im Himmel bereit zu machen, müssen wir alle die mächtige Wandlung im Herzen erfahren, die der Prophet Alma im Buch Mormon beschrieben hat. Unsere Liebe zum himmlischen Vater und zum Herrn Jesus Christus muss sich in unseren täglichen Entscheidungen und Taten widerspiegeln. Sie haben denjenigen, die ihre Gebote halten, Frieden, Freude und Glück verheißen. Brüder und Schwestern, seien wir der unechten Fliegen gewahr, die uns Luzifer, der falsche Menschenfischer, anbietet. Mögen wir weise und geistig wach sein, damit wir seine vielen gefährlichen Angebote erkennen und ausschlagen. Wenn jemand von Ihnen einer Sucht zum Opfer gefallen ist, so sage ich Ihnen, dass es Hoffnung gibt, weil Gott alle seine Kinder liebt und weil das Sühnopfer und die Liebe des Herrn Jesus Christus alles möglich machen. Ich habe die wundersame Segnung der Heilung gesehen, die den Kranken aus den Ketten der Sucht befreien kann. Der Herr ist unser Hirte. Nichts wird uns fehlen, wenn wir unser Vertrauen in die Macht des Sühnopfers setzen. Ich weiß, der Herr kann und wird die Kranken von den Fesseln befreien, denn wie der Apostel Paulus gesagt hat, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Ich bete demütig, meine Brüder und Schwestern, dass dies so sein möge und dass diejenigen, die mit Sucht zu kämpfen haben, zu dieser Zeit gestärkt werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Unsere Brüder und Schwestern, bevor wir die Versammlung beenden, möchten wir dem Tabernakelchor, dem Familienchor aus Sandy und Draper in Utah und dem Priestertumschor der Missionarsschule in Provo sowie ihren Dirigenten und Organisten für die wunderbare und inspirierende Musik danken. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Schlusslied »Lasst uns nochmals singen«. Nach der Musik wird Bischof H. David Burton, der präsidierende Bischof der Kirche, das Schlussgebet sprechen. Die Konferenz wird dann vertagt.
This has been a great session.
Das war eine wunderbare Versammlung. Ich habe etwas erkannt. Ich habe noch einen langen Weg, bevor ich mich schlafen legen kann und muss Versprechen einhalten. Meine Brüder und Schwestern, diese wunderbare Generalkonferenz der Kirche neigt sich dem Ende zu und ich fühle mich innerlich erfüllt. Wir sind geistig genährt worden durch den Rat und die Zeugnisse derer, die wir in den einzelnen Versammlungen haben sprechen hören. Gewiss spreche ich für alle unsere Mitglieder, wenn ich mich herzlich für die Wahrheiten bedanke, die ausgesprochen wurden. Wir könnten uns den Worten derjenigen im Buch Mormon anschließen, die die Predigt des großen Königs Benjamin gehört hatten und mit einer Stimme riefen, nämlich, ja, wir glauben all den Worten, die du zu uns gesprochen hast, und wir wissen auch, dass sie gewiss und wahr sind durch den Geist des Herrn des Allmächtigen. Ich hoffe, dass wir uns die Zeit nehmen, die Konferenzansprachen zu lesen, die im Novemberheft der Zeitschriften Ensign und Liahona erscheinen werden. Sie sind es wert, dass wir uns gründlich damit befassen. Welch ein Segen ist es doch, dass wir hier zusammenkommen konnten, in diesem prächtigen Konferenzzentrum, in einer friedlichen, behaglichen, sicheren Umgebung. Noch nie ist über die Generalkonferenz so ausgiebig Bericht erstattet worden, in allen Erdteilen und über die Meere hinweg bei allen Menschen auf der Welt. Obwohl viele von ihnen weit von uns entfernt sind, spüren wir ihren Geist und wir grüßen sie und danken ihnen. Ihnen, den Brüdern, die bei dieser Konferenz entlassen wurden, möchte ich von Herzen und im Namen aller für die vielen Jahre danken, in denen sie hingebungsvoll gedient haben. Für unzählige Menschen war ihr Beitrag zum Werk des Herrn ein Segen. Der Tabernakelchor und die anderen Chöre, die in den Versammlungen aufgetreten sind, haben uns wirklich himmlische Musik dargeboten, die allem, was sonst noch stattfand, noch mehr Tiefe und Schönheit verliehen hat. Ich danke Ihnen, dass Sie uns an Ihren musikalischen Talenten und Fähigkeiten haben teilhaben lassen. Ich bedanke mich bei meinen treuen Ratgebern, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, die ich sehr schätze. Es sind wirklich Männer voller Weisheit und Verständnis. Und sie leisten unschätzbare Dienste. Ich könnte all das, wozu ich berufen bin, ohne ihre Hilfe und Unterstützung nicht bewältigen. Voller Liebe und Bewunderung betrachte ich auch meine Brüder im Kollegium der 12 Apostel und in sämtlichen Kollegien der 70er und in der präsidierenden Bischofschaft. Sie dienen selbstlos und erfolgreich. Desgleichen bedanke ich mich bei den Frauen und Männern in den Präsidentschaften und Hauptausschüssen der Hilfsorganisationen. Welch ein Segen für uns, dass das Evangelium Jesu Christi wiederhergestellt wurde. Wir finden darin Antworten auf die Fragen, woher wir kommen, warum wir hier sind und was aus uns wird, wenn dieses Leben hinter uns liegt. Wir finden darin einen Sinn, einen Zweck und Hoffnung für unser Leben. Wir leben in einer bedrängten Welt, einer Welt mit etlichen Problemen. Wir sind hier auf dieser Erde, um mit den Schwierigkeiten, die sich jedem von uns stellen, nach besten Kräften fertig zu werden, aus ihnen zu lernen und sie zu überwinden. Wir müssen ausharren bis ans Ende, weil unser Ziel das ewige Leben in der Gegenwart unseres Vaters im Himmel ist. Er liebt uns und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir dieses Ziel erreichen. Er wird uns helfen und uns segnen, wenn wir ihn im Gebet anrufen, wenn wir sein Wort studieren und wenn wir seine Gebote halten. Darin finden wir Sicherheit. Darin finden wir Frieden. Möge Gott Sie segnen, meine Brüder und Schwestern. Ich danke Ihnen, dass Sie für mich und für alle Generalautoritäten beten. Wir sind für Sie und für alles, was Sie unternehmen, um das Reich Gottes auf Erden voranzubringen, zutiefst dankbar. Möge der Segen des Himmels bei Ihnen sein. Mögen bei Ihnen zu Hause Liebe und Höflichkeit herrschen und der Geist des Herrn zugegen sein. Mögen Sie beständig Ihr Zeugnis vom Evangelium nähren, auf dass es Sie vor den Schlägen des Satans schütze. Die Konferenz ist jetzt vorbei. Mögen wir sicher zu Hause ankommen. Möge der Geist, den wir hier verspürt haben, bei uns sein und bleiben, während wir unseren täglichen Beschäftigungen nachgehen. Mögen wir einander mit größerer Freundlichkeit begegnen. Mögen wir stets im Werk des Herrn anzutreffen sein. Ich habe Sie lieb. Ich bete für Sie. Ich sage Ihnen Lebewohl, bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen. Im Namen unseres Herrn und Erretters. Ja, Jesu Christi. Amen.
Most holy Father,
Heiliger Vater, die Zeit ist nun gekommen, dass wir das Schlussgebet dieser Generalkonferenz sprechen. Und Vater, wir haben diese Konferenz sehr genossen. Wir sind dankbar, Vater, und unser Herz erfreut sich nun, dass wir dich anbeten dürfen und dass wir dir danken können für den Rat, den wir heute empfangen haben. Wir sind dankbar, Vater, für die Gelegenheit, die wir haben, hier bei Propheten und Offenbarern zu sein. Wir sind dankbar für die, die berufen und eingesetzt wurden, um dein Reich zu führen und zu leiten. Vater, segne uns, dass wir dazulernen. Wir sind dankbar für diejenigen, die vor uns gegangen sind. Wir sind dankbar für deinen Sohn. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums. Heute an bei dieser heiligen Versammlung, wenn wir nun, wo wir von verschiedenen Orten auf der Erde zugehört haben, möchten wir nun bitten, dass wir alle einen sicheren Nachhauseweg haben und dass wir über das nachdenken, was wir heute vernommen haben. Mögen wir uns ändern und uns dir wieder verpflichten. Vater, in einigen Monaten werden wir uns wieder versammeln und bitte segne uns auch in dieser Zeit dazwischen. Segne die erste Präsidentschaft, das Kollegium der 12 Apostel und alle, die an diesem Werk beteiligt sind. Segne sie mit Kraft und segne sie, dass sie einfühlsam sind und wissen, was sie uns vermitteln sollen. Vater, wir danken dir für deinen Segen und für all das, was in den vergangenen 2 Tagen stattgefunden hat. Das sagen wir voller Demut im Namen unseres Erlösers und Heilands, Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.